Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Es ist Jesus. Die genaueren Merkmale wollen wir diese Woche näher betrachten. Wir wünschen Ihnen dabei Gottes Segen und gute Gedanken.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir in unserer Runde hier den Hebräerbrief studieren. Ich möchte unsere Gesprächsteilnehmer kurz vorstellen. Ich fange links von mir an, Yvonne Seidel, Agnessa Kutschbach, Rebecca Wallner, Christian Golz und mein Name ist Johannes Kova. Bevor wir starten, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für den Hebräerbrief, auch die Kapitel 10, 11, 12, die wir heute streifen wollen. Ich bitte dich, dass all das, was wir hier lesen über den Glauben, auch unseren Glauben stärkt. Segne uns, segne unsere Zuhörer und Zuschauer und ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Schlag doch mit mir gleich Hebräer Kapitel 10 auf. Ich will da gleich mit einem kurzen Abschnitt einsteigen. Wir werden immer kurze Abschnitte lesen und uns dann über diese Abschnitte auch Gedanken machen. Wer möchte lesen? Hebräer 10, die Verse 36, 37 und den Anfang von 38. Yvonne?
Danke. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben.
Du hast hier im Vers 36 gelesen, ausharren. Habt ihr andere Übersetzungen mit einer anderen Formulierung?
Geduld steht bei mir.
Du hast Geduld? Mhm. Was ist Geduld? Was ist ausharren? Was ist der Unterschied? Warum entscheiden sich die Übersetzungen einerseits für das eine und andererseits für die andere Variante? Es ist ja das gleiche griechische Wort, das dort steht. Was ist der Unterschied zwischen Geduld und ausharren?
Geduld ist vielleicht der etwas allgemeinere Begriff. Ausharren ist doch mehr dann speziell auf eine bestimmte Situation vielleicht oder auf ein Ereignis, auf das man wartet vielleicht. Während Geduld auch im zwischenmenschlichen Bereich, das benutzt man ja auch immer wieder. Mhm. Geduld mit den Kindern, Geduld mit seinen Tieren, Haustieren vielleicht, was auch immer man hat.
Ausharren ist ein Wort, das wir gut verstehen, aber selber in der Sprache meistens selten verwenden. Da nehmen wir tatsächlich eher Geduld.
Aber auf der anderen Seite, ausharren, das ist für mich auch so ein Warten. Das muss noch nicht geduldig sein. Da kann ich da sitzen und recht ungeduldig sein, ja? Und ich harre trotzdem, bis etwas endlich kommt. Und Geduld ist sowas, hat für mich die Konnotation, man erträgt das williglich, ja, also bereitwillig warte ich, bis etwas kommt.
Mhm. Für mich hat Geduld ein bisschen was mit einem Charakterzug zu tun. Mhm. Und man umgibt sich gerne mit Menschen, die geduldig sind, weil es ein sehr angenehmes Zusammenarbeiten mit ihnen ist. Auf der anderen Seite, ausharren, es muss nicht unbedingt was Positives sein, ja. Man kennt es aus, zum Beispiel aus Kriegszeiten, dass die Menschen auf eine Lösung ausgeharrt haben. Nicht unbedingt, wie du schon sagst, geduldig. Aber das hat für mich mehr mit Leben und Tod zu tun, das Ausharren, wie geduldig zu sein.
Ich habe manchmal den Eindruck, bei Geduld, da denkt man mehr so an Passivität. Ich lege meine Hände in den Schoß und warte halt, bis endlich was passiert. Aber Ausharren oder Durchhaltevermögen oder Standhaftigkeit, da ist mehr meine Aktivität noch gefordert. Und das ist ja etwas, was Paulus den Christen damals und uns heute ja, glaube ich, mitgeben will. Und das sehen wir dann auch bei diesen biblischen Personen im Kapitel 11. Die haben diese Qualität natürlich gehabt. Schauen wir noch einmal zum Vers 38. Da wird ja das Alte Testament zitiert. Habt ihr da so Paralleltexte in euren Bibeln vermerkt? Mhm. Woher nimmt Paulus da dieses Zitat?
Von Habakuk.
Habakuk. Um ehrlich zu sein, über den Haberger Buckuck können wir schwer was sagen, weil wir da nicht viel wissen, außer wir haben ihn gerade studiert. Aber das ist kein wirklich berühmter, großer Prophet. Interessanterweise, Paulus liebt diesen Text. Er zitiert ihn im Römerbrief, im Galaterbrief und im Hebräerbrief. Warum liebt Paulus diesen Vers so sehr aus dem Haberkuck?
Also wenn man sich das anschaut, der Haberkuck hat ja auch die Frage an Gott gestellt, warum, also dieses Warum, dieses Ausharren, warum dieses Leid, warum schaust du nur zu? Mhm. Und dann gibt Gott die Antwort drauf. Und ich glaube, deswegen hat Paulus das auch so oft zitiert, weil die Antwort einfach so wertvoll ist. Ja?
Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Heiligtumsdienst zu tun. Wir hatten in der Woche davor uns ein bisschen über den Heiligtumsdienst unterhalten und dass eben das den Menschen präsent war mit dem Heiligtumsdienst und die ganzen Opferriten und so weiter und so fort. Und das war ja alles aus Glauben. Sie haben im Vertrauen, im Glauben darauf, dass eines Tages der Messias kommen wird, haben sie ihre Opfer gebracht. Ohne zu wissen, ob das so sein wird oder nicht.
Der Gerechte glaubt. Das ist so die Quintessenz. Und denken wir jetzt an den Römerbrief, Galaterbrief, die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Das ist total wichtig für Paulus. Nicht aus den Werken, nicht aus den Anstrengungen, nicht aus den Leistungen, aus dem Glauben. Und das ist natürlich das Stichwort, das dann zu Kapitel 11 perfekt auch wieder passen wird. Also wir müssen das so sozusagen fortlaufend lesen.
Wobei ich denke, der zweite Teil, den wir jetzt nicht gelesen haben, ist auch wichtig. Wer aber weichen wird, an dem wird meine Seele keinen Gefallen haben, weil es in Kapitel 10 auch so ein bisschen darum geht, dass sie in einer schwierigen Situation sind, dass einige im Glauben schwach geworden sind, einige sind abgefallen. Und Paulus will dann auch sicherlich im Hinblick auf Kapitel 11 dann nochmal sagen, wir wollen standhaft sein, wir wollen nicht zu denen gehören, die weichen, sondern wir wollen dabei bleiben.
In meiner Bibel, in der Schlachterübersetzung steht hier, wenn er feige zurückweicht. Also das ist für mich nochmal so eine Betonung dessen, dass manchmal weicht man einfach aus Unwissenheit oder so zurück, ja, oder aus Reflex. Und hier ist es eine bewusste Entscheidung, aus Feigheit ziehe ich mich zurück.
Das erinnert mich an die Offenbarung, da wird aufgelistet, wer nicht drinnen sein wird im Reich Gottes. Und als erstes sind die Feigen erwähnt. Ja. Mut braucht's. Gut. Schauen wir gleich sozusagen zu Kapitel 11. Das wird ja unser Hauptthema heute sein. Kapitel 11, lesen wir da den Vers 1. Wer möchte lesen?
Mach weiter.
Gerne.
Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht.
Paulus kann natürlich schon ein bisschen kompliziert auch schreiben. Was sagt er hier? Was meint er hier? Was bedeutet das, was er hier formuliert hat?
Also Glaube hat auf jeden Fall mit Hoffnung zu tun. Mhm. Ich hoffe auf etwas, was ich noch nicht sehen kann und trotzdem halte ich es für so real, dass ich überzeugt bin, dass es kommt.
Das Wort Hoffnung haben wir ja auch schon gehabt im Hebräerbrief. Das ist ein wichtiger Bestandteil unseres christlichen Glaubens. Ganz besonders bei uns Adventisten natürlich. Hoffnung. Okay?
Für mich sind da die zwei Begriffe Hoffnung und Überzeugung, die eigentlich gar nicht wirklich zusammengehören. Wenn ich auf etwas hoffe, bin ich davon meistens nicht überzeugt. Wenn ich sage, naja, hoffentlich geht es gut, dann bin ich sehr wohl davon nicht überzeugt, dass es gut geht. Und da bringt er das in eins, dass es eine feste Überzeugung ist und die Hoffnung.
Also wenn ich sage, so landläufig, ich glaube, in einer Woche wird das Wetter schön sein, dann heißt es, ich bin unsicher. Es könnte so sein, aber es kann auch anders kommen. Wenn jetzt Paulus oder die Bibel vom Glauben spricht, was ist da gemeint? Keine Unsicherheit, sondern eben diese, bei mir steht, überzeugt sein. Also diese Überzeugung, dass sowas stattfindet.
Ich finde auch noch schön, dass da am Ende des Verses ist genau das, was man nicht sieht. Ich glaube, das ist eine Betonung drauf, weil wenn ich etwas aus der Ferne sehe, dann kann ich mir vorstellen und dann ist es leichter, der Überzeugung auch nachzugehen. Ne? Aber wenn ich das gar nicht sehe, dann überzeugt zu sein, das ist echter Glaube.
Wie würdet ihr Glauben definieren, wenn ihr das so schreiben müsstet? Was ist jetzt Glaube, so in einem Halbsatz oder Satz.
Also ich muss jetzt was sagen, mir ist die ganze Zeit jetzt, während wir schon geredet haben, eingefallen, mir haben wirklich schon öfter Leute gesagt, Glauben heißt ja nicht Wissen. Mhm. Aber für mich heißt Glauben Wissen. Und wenn du jetzt fragst nach einer Definition, ich glaube, für mich ist das so. Das kann man aber eben wissenschaftlich nicht erklären. Und man kann es auch für Leute, die Glauben nicht kennen, die Gott nicht kennen, nicht erklären. Für mich ist das so ein Wissen, so eine feste Zuversicht, dadurch, dass ich Gott kenne. Und durch das, was ich mit ihm erlebt habe, dass ich weiß, wenn er was sagt, wird es eintreffen, auch wenn es überhaupt menschlich nicht erklärbar ist, wie das jemals passieren soll. Es ist für mich ein Wissen.
Ich glaube, du sagst was Wichtiges. Ich muss die Person Jesus Christus kennen. Ja. Wenn ich so Bibelstunden gebe und versuche zu erklären, was Glauben heißt oder bedeutet, dann sage ich immer, ja, wenn ich da jetzt in Braunau am Stadtplatz unterwegs bin und eine wildfremde Person kommt mir entgegen und sagt, Entschuldigung, können Sie mir 100 Euro borgen? Ja, wie werde ich reagieren? Ein bisschen zögerlich. Ich werde sagen, ja, ich weiß nicht, ich kenne Sie ja gar nicht, sondern nach dem Motto, ich weiß nicht, ob ich mein Geld je wieder zurückbekommen werde. Wenn das aber mein bester Freund ist und er sagt, kannst du mir 1000 Euro borgen und wenn ich es habe, werde ich es ihm borgen, weil ich genau weiß, der ist verlässlich, der wird mir das Geld zurückgeben. Und genauso ist es mit dem Glauben an Jesus. Ich kann nicht an Jesus glauben, wenn ich keine Ahnung habe, wer das ist und die biblischen Geschichten nicht kenne. Der Glaube braucht ein Wissen, ein Bekanntsein mit dieser Person.
Also für mich ist vor allen Dingen wichtig, Glauben ist keine feste Konstante, die sich nicht verändert, sondern etwas, wo man wächst, wo man hineinwächst. Ich meine, das Beispiel hinkt ein bisschen, weil einfach das Kind in der Regel ein Urvertrauen zu seinen Eltern hat und von überall runterspringen wird, weil es irgendwo weiß, die werden mich schon auffangen. Ja? Aber es hat es erlebt, dass wenn ich von einer kleinen Mauer springe, Papa kann mich auffangen, dann ist er davon auch überzeugt, dass wenn ich von einem 3-Meter-Turm springe, wird mich der Papa auch auffangen können. Der Glaube wächst und so ist es, glaube ich, auch mit Jesus. Am Anfang ist es vielleicht, ja, ich probiere es jetzt mal und je mehr ich Erfahrungen mit Gott mache, desto mehr Glauben habe ich.
Mhm. Ja, ist toll, wie viele Aspekte der Glaube hat. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Buch gelesen, wo es darum ging, wie erkennt man etwas, wie nimmt man etwas wahr. Gott hat uns Sinnesorgane gegeben. Mit den Augen können wir etwas wahrnehmen. Musik können wir hören. Wir können etwas anfassen, betasten, das dadurch wahrnehmen. Mhm. Und wie nimmt man jetzt Gott wahr oder wie erkennt man Gott? Und die biblische Antwort ist eben durch den Glauben. Und da ist zunächst mal auch eine Entscheidung irgendwo gefordert. Und wenn man diese Entscheidung getroffen hat, dann eröffnet sich eine neue Welt und dann erkennt man auch die Schönheit und die Richtigkeit dieses Glaubens. Mhm.
Ich schlage vor, schauen wir uns einige dieser Glaubensleute aus Kapitel 11 an. Fangen wir mit Abraham an. Ich bin da jetzt im Kapitel 11 und schauen wir zu den Versen 8 bis 10. Rebecca, darf ich dich bitten, uns das vorzulesen? Kapitel 11, 8 bis 10.
Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelt mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist.
Mhm. Wir kennen die Geschichte aus dem Alten Testament. Warum war es eigentlich schon mutig und ein wirklicher Glaubensschritt, diese hochzivilisierte Stadt Ur zu verlassen und dann irgendwo da als Nomade durch die Wüste zu ziehen? Warum war das so ein Glaubensakt?
Also ich denke, das eine ist mal, was werden die Leute um dich herum sagen? Aber das andere ist auch, der hat ja einen großen Haushalt gehabt, das waren ja fast 1000 Leute. Wie wird er die ernähren und so weiter? Ja? Also die Zukunftsvorsorge irgendwo da draußen alleine, stelle ich mir schwierig vor.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass solche Gedanken ja auch durch den Kopf von Abraham gingen. Und trotzdem hat er es natürlich umgesetzt.
Ja, das ist ja auch eine Gegend dort, die nun nicht gerade so tropischer Regenwald ist, wo alles wächst und es gibt genug Wasser, sondern das ist eine Steppe oder eine Wüste, wo jede Menge Herausforderungen warten, wo man gar nicht weiß, wenn man irgendwo hinkommt, hat man einen Brunnen, ist genug Wasser da, wie werde ich überleben? Und von daher erfordert das auch eine Menge Mut, in so ein Land zu ziehen.
Da gibt es ja auch Geschichten, nicht, wo die Knechte dann streiten um irgendeinen Brunnen und solche Sachen. Ja?
Na, und ich meine, er war auch nicht mehr der Jüngste. Mhm. Er war 75, als er von Ur ausgezogen ist. Irgendwann denkst du wahrscheinlich auch, jetzt will ich mal sesshaft werden und endlich einmal wissen, da bin ich zu Hause. Und das wusste er sein Leben lang. Und auf einmal im Alter, gut, er hat dann noch, er ist ja älter geworden als wir, ja, aber auf einmal hat er wegziehen müssen, wo er nicht gewusst hat, wo das Ziel ist.
Ich meine, ich glaube, jeder, der schon mal umgezogen ist, weiter weg, der kann es ein bisschen nachvollziehen, wenn du aus etwas Schlechterem in etwas Besseres gehst. So wie zum Beispiel die Flüchtlinge, die wissen zwar auch nicht, wohin sie kommen, aber sie sind davon überzeugt, weil sie Berichte gehört haben, es wird ihnen dort besser gehen. Es wird für sie gesorgt werden. Bei Abraham ist es gerade der umgekehrte Weg. Er geht irgendwo hin, wo er keine Ahnung hat, wie wird die medizinische Versorgung sein, wer wird mich schützen. Er ist aus einer zivilisierten Stadt weggegangen, mit Mauern drumherum, wo ein gewisser Schutz war. Und jetzt geht er in die Wüste. Ja, er war nicht alleine. Er hatte seinen großen Haushalt mit. Aber wenn eine Räuberbande mich überfällt, was tue ich dann? Ganz viele Fragezeichen, wo man einfach absoluten Respekt haben muss, dass er sagt, okay, ich ziehe.
Die Sicherheit und Bequemlichkeit hat er aufgegeben. Ur, habe ich einmal gelesen, hatte ein Kanalisationssystem. Das haben sie dann ein paar tausend Jahre dort nicht gehabt. Ja? Also das muss uns klar sein, was er hier auch aufgibt. Und das Leben im Zelt war sicher beschwerlicher als dort in einer gut ausgestatteten Stadt. Ja, schauen wir noch einmal da zum Vers 9, zum Schluss und zum Vers 10. Was hat ihn jetzt angetrieben, sagt Paulus hier?
Die Verheißung.
Die Verheißung. Verheißung hat was mit Glauben zu tun. Verheißung hat was mit Hoffnung zu tun. Das sind die Stichwörter, die hier auch schon vorgekommen sind. Er ist ein Mann des Glaubens, der Hoffnung und der Verheißung.
Was ich noch interessant finde, eben weil wir die Stadt Ur angesprochen haben und dass es eine wirklich zivilisierte Stadt gewesen ist, hier in Vers 10 steht bei mir in der Bibel, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Mhm. Er vertraut nicht auf eine Stadt, die er sieht, die von Menschenhand erbaut wurde, sondern er glaubt an die Stadt, die Gott erbauen wird. Ein ganz anderes Fundament.
Ja. Also das Irdische ist nicht so wichtig, sondern dieses Überirdische, das ist für ihn das Entscheidende gewesen. Ich würde sagen, lesen wir gleich weiter in dieser Abrahamsgeschichte. Springen wir zu den Versen 17 bis 19. Da geht es jetzt um diese Opferung Isaaks. Das ist natürlich so ein Highlight. Darf ich dich bitten, Christian? 17 bis 19.
Ja. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht ward, und gab dahin den einzigen Sohn, obwohl er schon die Verheißungen empfangen hatte und ihm gesagt war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht heißen. Er dachte, Gott kann auch wohl von den Toten erwecken, daher er ihn auch als Zeichen des Zukünftigen wiederbekam.
Aber wieder das Stichwort Verheißung. Ja? Also er lebt von der Verheißung, von der Hoffnung und von diesem Glauben. Jetzt stellen wir uns das einfach einmal so vor. Abraham, alter Mann, wandert mit seinem geliebten Sohn zum Berg, wo der Sohn geopfert werden soll. Der Sohn weiß es noch nicht. Der Abraham weiß, was sein Auftrag ist. Welche Gedanken werden da so durch den Kopf Abrahams gegangen sein? Ich meine, das muss ja schlimm gewesen sein. Wie stellt ihr euch das vor?
Also diese Szene beschäftigt mich jedes Mal oder bewegt mich, wenn ich sie in Patriarchen und Propheten lese. Wie sie beschreibt, dass er in keiner dieser beiden Nächte auch nur ein Auge zugemacht hat, sondern die ganze Nacht durchgerungen hat und er Gott immer wieder gefragt hat. Also ich stelle mir das so vor, wie er verzweifelt ist und mit Gott ringt und sagt, lieber Gott, stimmt das wirklich oder habe ich irgendwas Falsches gehört? Und er bekommt keine Antwort. Und das Einzige ist, was da in seinem Kopf ringt als Stimme nur dieser Auftrag, nimm deinen Sohn, den du lieb hast, und geh her. Er bekommt keine andere Antwort. Das heißt, im Glauben daran, dass das wirklich jetzt der Auftrag Gottes ist, obwohl er so wegrationalisieren hätte können, geht er trotzdem.
Und wenn du dir überlegst, jeder kann das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, der selbst Kinder hat, wie man mitleidet, wenn das Kind mal krank wird. Und hier wartest du auf eine und bekommst die Verheißung. Ein paar Kapitel vorher sagt Gott dir, es ist mal, dass Isaac ist ja nicht sein einziger Sohn gewesen. Der Ismael war ja schon da. Und dann bekommst du die Verheißung, nein, Ismael ist nicht quasi dein Erstgeborener, sondern ich habe mir den Isaac ausgewählt. Und dann sollst du den opfern. Die Völker drumherum, von denen Gott gesprochen hat, dass ihre Missetaten noch nicht erfüllt sind, sondern das wird später sein, die haben Kinderopfer betrieben. Das widerspricht ja allem, was Abraham vorher von Gott beigebracht bekommen hat. Und für uns ist es heute leichter, darüber nachzudenken, weil wir haben die Geschichten aus der Bibel, wo Tote auferweckt wurden. Das ist für uns gar nicht so abwegig. Ich meine, keiner wird von uns sein Kind opfern wollen, aber es ist gar nicht so abwegig. Bei Abraham gab es das nicht. Es gab nirgendwo irgendjemanden, der mal von den Toten auferweckt wurde.
Also er hatte keine Erfahrungswerte diesbezüglich.
Ne? Nicht mal vom Hörensagen.
Ich meine, der Vers 19 ist schon erstaunlich. Nicht? Er hofft und glaubt, dass Gott auch Tote auferwecken kann. Also er glaubt, er muss es wirklich bis zum Letzten durchziehen. Und Gott wird im Nachhinein so ein Wunder wirken. Wir wissen, wie die Geschichte dann im Alten Testament ausgeht. Aber dieses Vertrauen auf die Verheißung, wenn Gott verspricht, das ist der Erbe, irgendwie wird der liebe Gott dieses Problem, das ich jetzt habe, lösen. Das ist schon erstaunlich. Ich frage mich, woher hatte Abraham diesen Glauben, so eine Tat zu vollbringen? Also ich muss gestehen, ich würde wahrscheinlich das nicht schaffen, wie er es geschafft hat. Ich würde mit meiner Logik, mit meinem Verstand versuchen, das eben wegzurationalisieren. Woher hatte Abraham diesen Glauben?
Ja, ich denke, als die Verheißung kam, dass er einen eigenen Sohn von Sarah bekommen würde, ohne irgendwelche anderen Umwege, haben er und Sarah ja wohl doch irgendwo gezweifelt. Von Sarah wissen wir es definitiv, von Abraham können wir es nur vermuten. Und ich denke, dass das schon so ein Punkt in seinem Leben war, wo er gemerkt hat, ich kann Gott wirklich bedingungslos vertrauen. Wenn Gott das schafft, in dem Alter uns noch ein Kind zu schenken und seine Verheißung wahrzumachen, dann wird er auch an dem Punkt eine Lösung finden, auch wenn das natürlich wirklich, wie wir schon ausgeführt haben, auch eine Zerreißprobe war für ihn, innerlich irgendwo seinen Sohn jetzt opfern zu müssen.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dass Abraham das ein paar Jahrzehnte vorher auch noch nicht geschafft hätte. Ich glaube, der Abraham hatte einen großen Glauben und zieht aus Ur aus und trotzdem ist sein Glaube danach noch gewachsen. Und das ist das Erstaunliche. Und das gibt ja auch uns Hoffnung, dass unser Glaube, wenn wir einmal das Gefühl haben, unser Glaube ist im Moment gar nicht so stark, wie er sein sollte oder könnte, dass auch der wieder ein Hoch erlebt und wachsen wird.
Und ich glaube, dass auch diese Situationen, wo er nicht 100% geglaubt hat, ihn weitergebracht haben. Ich meine, die drei, die mir jetzt spontan einfallen, sind diese zwei Situationen in Ägypten, wo er gelogen hat, um seine Frau zu retten und sie eigentlich
und sich
dadurch
und sich auch selbst zu retten
und sich dadurch eigentlich in Gefahr gebracht hat und auch sie in Gefahr gebracht hat. Und dann eben der Ismael. Und alle drei Situationen sind nicht gut ausgegangen. Und ich merke das auch bei mir, wenn ich eben einmal nicht diesen Glauben habe und dann das wieder auslöffeln muss, sage ich mal, was draus geworden ist. Das hilft mir ja, das nächste Mal dran zu denken, Yvonne, jetzt zweifle nicht wieder, sondern vertrau Gott, irgendwie wird es schon gut ausgehen, aber nimm es nicht wieder in die eigene Hand. Und das ist, glaube ich, Gott macht das irgendwie, dass er uns den Glauben stärkt, aber dass auch die Male, wo wir fallen, dass er die auch benutzt, um uns wieder zu einem tieferen Glauben zu führen. Und das war ja beim Abraham sicher auch so.
Also ich glaube, Prüfungen, Herausforderungen, Krankheit, was auch immer es ist, das kann uns tatsächlich auf den Boden bringen, aber schlussendlich gehen wir gestärkt daraus hervor. Warum? Ja. Weil Abraham ein gutes Beispiel ist, das eine schwere Situation ihn nachher noch stärker machen kann. Und das gilt natürlich auch für uns und das ist auch eine Verheißung für uns, sage ich jetzt. Ich schlage vor, schauen wir zu Mose, zum großen Mann Mose. Kapitel 11, die Verse 23 bis 27. Liebe Yvonne, darf ich dich wieder bitten?
Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren.
Ich habe vorher gefragt, was hat Abraham aufgegeben? Ich frage jetzt, was hat Mose aufgegeben?
Er hat aufgegeben, jetzt noch konserviert als Mumie irgendwo vorhanden zu sein.
Er hätte es als Mumie ins Museum geschafft. Genau. Aber wir wissen aus der Bibel, er hat es bis in den Himmel geschafft. Ja. Also er hat auch auf die Belohnung geschaut. Aber was hat er wirklich aufgegeben jetzt, so rein irdisch?
Er wurde ja ausgebildet. Das heißt, er hat eigentlich seine ganze Ausbildung hingeworfen, um das zu sagen. Ja. Und die ganze Zukunft damit auch. Ja. Also er wurde daraufhin trainiert und das lässt er alles los.
Er hätte der Thronfolger sein können. Mhm. War der Liebling der Armeen, sagt Ellen White. Ja. Bitte.
Er hat ein sehr bequemes Leben aufgegeben. Mhm. Und wenn man dann im Nachhinein liest, was das Volk für ein störrisches, ungehorsames, bockiges Volk war. Ich weiß es nicht, ob ich nicht öfters denken würde, wenn das Volk dann immer jammert und sagt, wären wir denn bloß nicht in Ägypten geblieben bei den Fleischtöpfen, wobei das für mich schon sich eh ausschließt, Sklave und Fleischtöpfe. Ob nicht der Moses auch manchmal gedacht hätte, ja, hätte ich euch bloß dort gelassen und wäre ich. Aber ich glaube nicht, dass er solche Gedanken hatte, dass er lieber am ägyptischen Hof geblieben wäre, mit einem viel, viel einfacheren Leben, weil er Gott erlebt hat in seinem Leben. Er hatte Begegnungen mit Gott, die für ihn das alles, wie Paulus so schön sagt, als Dreck erachtend haben lassen, was die Welt bieten konnte.
Wenn wir uns jetzt den Abraham anschauen und den Mose anschauen, so wie Paulus die hier jetzt auch beschreibt in Hebräer Kapitel 11, welche Parallelen seht ihr da zwischen dem Abraham und Mose?
So irdisch gesehen haben beide sehr viel hinter sich gelassen. Mhm.
Sie geben viel auf. Mhm. Was noch?
Und sie sind als alte Männer auf Wanderschaft gegangen. Ja.
Gott hat nicht sofort von ihnen Sachen erwartet, sondern er hat sie in kleinen Schritten zu den Glaubenshelden geführt, die wir dann jetzt hier am Ende ihres Lebens sehen können.
Ja, er sah hin, oder beide sahen hin auf die Belohnung und auf das Ziel, was sie hatten, noch irgendwo vor Augen. Da, wo sie hin wollten, in Gottes Nähe zu sein und Gott treu zu sein.
Also beide sind natürlich Männer des Glaubens, das ist ja unser Thema hier in Kapitel 11. Aber der Glaube wird in beiden Fällen von Paulus mit einer Hoffnung und einer Schau der Zukunft verbunden. Beide schauen in die Zukunft. Und das ist total adventistisch, sage ich jetzt. Wir schauen auch auf die Zukunft. Wir sagen, okay, wenn es uns jetzt einmal schlecht geht, Jesus wird kommen, dann wird alles gut werden und so weiter. Unsere Hoffnung, unser Glaube, das ist so vermischt und wir schauen dabei immer in die Zukunft. Und das ist ein guter Blick, der hilft uns. Ich kann mich erinnern, der Frank Hasel hat einmal eine Predigt gehalten und hat dann versucht, das Wort Hoffnung zu definieren. Und er hat gesagt, Hoffnung ist Kraft aus der Zukunft, jetzt für die Gegenwart. Der Satz, der ist mir hängen geblieben, weil er einfach so plastisch ausdrückt, was Hoffnung ist. Und das hat Abraham erlebt, das hat Mose erlebt. Also das sind fantastische Vorbilder für uns. Schauen wir noch einmal weiter. Vers 31. Eigentlich nach Abraham, nach Mose, würde ich erwarten, kommt jetzt Josua. Und zwar deswegen auch, weil in Kapitel 3 und Kapitel 4 diese Auszugsgeschichte erzählt wird. Und so wie Josua in das Land führt, führt Jesus in das noch bessere Land. Also Josua würde jetzt passen. Und merkwürdigerweise wählt hier Paulus eine andere Person. Lesen wir den Vers 31.
Durch Glauben ging Rahab, die Hure, nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte.
Also man fragt sich so, warum steht die da in der Liste? Was ist eure Antwort darauf?
Ja, weil ihre Glaubenstaten zählen. Kapitel 11 ist ja eine Aufzählung von Glaubenstaten. Mhm. Und ihre Glaubenstat war eben, die Kundschafter aufzunehmen. Und da spielt dann die Herkunft keine Rolle. Und das wissen wir ja auch eben, das wird ja im Neuen Testament betont, Gott sieht die Person nicht an. Und auch wenn unsere Vergangenheit vielleicht zweifelhaft ist, können wir doch jederzeit auch eben zu Gott kommen und können auch durch Glaubenstaten beweisen, dass wir ihm treu sind und ihm folgen wollen.
Mhm. Ich finde es sehr interessant, dass Ihre Berufsbezeichnung hier so explizit ist.
Hätte ja Paulus wegfallen lassen können. Ne?
Ja, weil irgendwie, das ist ja nicht unbedingt die rühmlichste Berufswahl, die man treffen kann. Aber es wird hier, glaube ich, deswegen erwähnt, weil es ja das ein bestimmtes Klientel von Menschen ist, auf die man doch gerne herabschaut. Weil man denkt, naja, die sind gefallen und so weiter und so fort. Aber sie hat den Glauben und bei mir steht in der Bibel noch, bei dem verloren mit den Ungläubigen, da steht noch, oder mit denen, die sich weigerten zu glauben. Mhm. Also das impliziert für mich, dass es viel mehr Leute hätten da sein können in Jericho, die glauben hätten können. Und sie trifft eine bewusste Entscheidung, ich werde glauben. Das ist nicht so einfach über sie gekommen und sie wurde da zwangsbeglückt, dass, ach ja, ich bleibe am Leben, sondern es war ein bewusster Akt.
Könnt ihr erinnern, ganz am Anfang hat der Lektionsschreiber auch gesagt, das ist vielleicht nicht ein Brief gewesen, sondern eine Predigt gewesen. Und jetzt denken wir mal vom Predigtstil her, wenn er da die Hure Rahab erwähnt, dann sitzen da vielleicht auch irgendwo Zuhörer, die irgendeinen zweifelhaften Ruf sich angeeignet haben, zu Recht, ja, und sich sagen, ach, ich habe eigentlich beim lieben Gott sowieso keine Chance. Und dann lese ich von so einer Person, die ist Heidin, die hat einen wirklich zweifelhaften Lebenswandel. Aber auch für solche Leute gibt es eine Chance. Wisst ihr, wie das so seelsorgerlich auch wirken kann auf Leute, die irgendwo Dreck am Stecken haben, um es einmal so auszudrücken? Inwiefern können wir diese Rahab jetzt mit uns vergleichen? Nicht von ihrem Lebenswandel her, sondern von ihrem Glauben her.
Ich meine, das Volk Israel, das hatte ja wirklich ganz, ganz viele Bekundungen der Macht Gottes erlebt. Allein die Plagen, wenn man sich überlegt. Und dann der Auszug. Ich meine, auch, dass die Ägypter sie mit vielen, vielen Gütern beschenkt haben. Und das heißt, es steht ja in der Bibel geschrieben, dass das Land arm war, Ägypten war arm, nachdem die Israeliten weggezogen sind. Und das ist ja auch nicht normal. Ich gehe nicht zu meinem Nachbarn und sage, ach du, ich hätte gern bitte das und das. Und du gibst es mir ganz freiwillig, ja? Sie haben ja das alles erlebt und sie kommen ans Rote Meer, Gott teilt für sie das Meer und 3 Wochen später jammern sie über ein bisschen Wasser. Und gut, die Generation ist dann gestorben. Die Kinder, die nach Jericho eingezogen sind, die dabei gewesen sind, die haben es von ihren Eltern das gehört über Geschichten, die haben das nicht persönlich erlebt. Jedoch haben sie das Manna persönlich erlebt, sie haben den Heiligtumsdienst persönlich erlebt, sie haben Mose da gehabt und Josef, der wirklich glaubensstark da war, und eine Rahab, die hatte das Ganze nicht. Sie hat nur vom Hörensagen, ja, das ist da was passiert. Ob das immer so stimmt vom Hörensagen, das ist ja, wissen wir ja auch nicht.
Offensichtlich gingen da schon Gerüchte um, auch in dieser stark befestigten Stadt Jericho. Die haben schon gewusst, was da kommt, wenn man das Alte Testament liest. Aber es hat nur bei einer Person und vielleicht bei ihrer Familie Glauben ausgelöst, aber nicht bei allen. Im Grunde steht sie so wie wir da. Wir haben auch nicht erlebt, was Jesus getan hat und was Paulus gepredigt hat. Und wir glauben es trotzdem. Wir haben einen glaubwürdigen Bericht. Aber sie hatte nicht einmal einen glaubwürdigen, sondern nur so einen ganz vagen Bericht und glaubt. Das ist schon erstaunlich, wie ihr Glaube hier vorbildhaft auch ist.
Ich glaube, das Zweite ist auch, die Frage ist dann, okay, sie glaubt und was soll sie jetzt tun, wenn sie glaubt? Und was sie tut, sie nimmt Leute auf, sie übt Gastfreundschaft aus.
Das ist ja auch noch einmal später dann im Hebräerbrief so ein Hinweis auf die Gastfreundschaft. Ja.
Das glaube ich, das ist so dieser Glaube in Aktion. Das für uns auch ein großes Vorbild ist. Es muss nichts Großartiges sein, sondern einfach dem Nächsten dienen. Das genügt, um den Glauben auch zu stärken dann. Ne?
Das klingt so ähnlich wie im Jakobusbrief. Wenn ich sage, reines Lippenbekenntnis, ich glaube, das ist zu wenig. Das muss sich irgendwie in der Praxis auswirken. Und das hat sie bewiesen.
Und auch hat sie das auch gemacht, was man ihr aufgetragen hat. Sie hätte sagen können, naja, die rote Schnur, meine Güte, ob ihr das sehen werdet, wirklich, ich mache was anderes. Sie hält sich tatsächlich daran, was man ihr aufträgt. Sie setzt es in die Tat um und das finde ich sehr bezeichnend.
Eigentlich auch wieder eine Geschichte, die was mit Zukunft zu tun hat. Die Kundschafter versprechen was, es vergehen noch einige Tage und es erfüllt sich. Merkt ihr, wie das so ein Thema ist hier im Hebräerbrief im Kapitel 11? Ja? Glaube hat immer was mit dieser Hoffnung auf die Zukunft und auf die Erlösung und auf das Endgültige, das wirkliche Reich Gottes zu tun.
Und auch auf den Charakter Gottes. Und es ist wieder das, ich habe das jetzt kurz aufgeschlagen da in Josua, ihre Schlussfolgerung aus all diesen Geschichten, die sie da gehört hat, war, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Bei allen anderen sagt sie, als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut. Aber das war's. Aber bei ihr ist diese Zuversicht entstanden, das ist wirklich der Schöpfer des Universums, ja? Der oben Macht hat und unten auf der Erde auch. Und das ist Glaube irgendwie, ja? Wenn das eben dann in dieses persönliche Verhältnis kommt.
Schauen wir noch zu Kapitel 12. Ich glaube, da ist so eine Art Steigerung drinnen. Kapitel 10 haben wir schon Hoffnung, Glauben, so als Stichwörter gehabt. Im Kapitel 11 sind es jetzt Personen aus dem Alten Testament. Und jetzt kommt er zum Höhepunkt. Dort, wo er eigentlich ja immer hin will, der gute Paulus. Er kommt zu Jesus Christus. Lesen wir hier die Verse 1 bis 3.
Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst.
Da gibt es viele schöne Details, auf die wir jetzt eingehen könnten. Mich interessiert jetzt nur dieser Beginn von Vers 2. Schaut noch einmal in die unterschiedlichen Bibeln, wie steht es dort drinnen, dieses Schauen zu Jesus hin. Wie hast du vorgelesen?
Aufsehen.
Habt ihr andere Übersetzungen?
Hinschauen.
Hinschauen. Ich habe mir dieses Wort im Griechischen angeschaut. Mich interessiert natürlich auch immer, was im Grundtext steht. Das ist eigentlich im Griechischen ein komisches Wort. Dort steht eigentlich wegschauen, den Blick abwenden von sozusagen. Ja? Also wegschauen von allen anderen Dingen, damit ich konzentriert auf dieses eine wichtige Große hinschaue, auf Jesus Christus. Das ist offensichtlich das, was Paulus hier sagen möchte. Wir beschäftigen uns natürlich in unserem Glaubensleben auch immer mit Jesus und trotzdem gibt es auch immer wieder Ablenkung. Wir haben nicht immer diesen konzentrierten Blick auf Jesus, so wie wir das gerne hätten. Was sind so Gründe, warum wir den Blick einmal wegwenden und uns andere Sachen wichtiger oder präsenter sind als Jesus Christus? Was lenkt uns ab?
Der Alltag, die Alltagssorgen, ja.
vielleicht auch dieser zeitliche Genuss der Sünde, von dem wir schon gelesen haben. Ja.
Bequemlichkeit, die Abraham und Mose aufgegeben haben.
Ja. Ja, und auch es glitzert ja immer so schön. Ja? Also manches schaut einfach toll aus und dann beschäftigen wir uns mit anderen Dingen.
Das heißt nicht, dass die immer alle nur schlecht sind, genau. Ja? Aber die Konzentration ist woanders als bei Jesus Christus. Ich habe da ein Zitat, das ich euch vorlesen möchte von Ellen White, wo sie sagt, wie wichtig es ist, über Jesus nachzudenken. Ich lese das jetzt einfach einmal vor. Es wäre gut, wenn wir jeden Tag eine Stunde damit verbringen würden, über das Leben Christi von der Krippe bis zum Kreuz nachzudenken. Wir sollten es uns Punkt für Punkt vor Augen halten und jede Szene in unserer Fantasie lebendig nacherleben, insbesondere die letzten Stationen seines Erdenlebens. Wenn wir so mit seinen Lehren, seinem Leiden und mit dem unbeschreiblichen Opfer beschäftigen, das es für unsere Erlösung brachte, stärken wir unseren Glauben, vermehren unsere Liebe und werden tiefer mit dem Geist erfüllt, der unseren Erlöser stärkte. Ellen White sagt, wir sollen uns im Idealfall da eine Stunde mit Jesus beschäftigen. Und dann sagt sie auch, warum das so wichtig ist. Habt ihr das noch in Erinnerung? Es stärkt unseren Glauben, es vermehrt unsere Liebe. Und dann erwähnt sie den Geist, mit dem wir erfüllt sind. Warum ist es für uns so wichtig, das ist meine allerletzte Frage heute, warum ist es so wichtig, dass wir uns immer bewusst konzentriert mit Jesus beschäftigen?
Ja, ich denke, die tiefe Beschäftigung mit einer Sache hat einen großen Wert. Mhm. Wenn wir Dinge nur oberflächlich uns angucken, dann können wir nicht so viel mitnehmen, als wenn man wirklich sich Zeit nimmt, darüber nachdenkt. Und in dem Fall wird Gott uns auch durch seinen Geist leiten, wenn wir uns mit dem Leben Jesu beschäftigen. Da gibt es so viele schöne Begebenheiten in den Evangelien. Und von daher stärkt das auch die Tiefe unseres Glaubens dann.
Mhm. Ja, und wenn hier steht, er ist der Anfänger und Vollender, dann kommen wir ohne ihn einfach nirgendwo hin. Ich kann nicht einmal sagen, wir kommen nicht weit, weil wir kommen keine Millimeter. Mhm.
Ich glaube, dieses Slogan, der ganz oft sehr populär ist in unserer Gesellschaft, dieses Multitasking. Ja? Mhm. Und viele Leute sind unheimlich stolz darauf, dass sie gleichzeitig 1000 Dinge machen können. Und die Forschung hat schon lange bewiesen, dass du mit Multitasking nichts wirklich gescheit machst. Mhm. Und wenn wir nur fürs Häkchen oder für unser Gewissen schnell mal drüber stolpern, haben wir nichts für unser Leben. Und nichts für unser Glaubensleben. Und wir kommen, wie du gesagt hast, überhaupt nirgends wohin, nicht nur nicht weit. Und wenn wir uns bewusst die Zeit nehmen, über Jesus nachzudenken, ist es ein Mehrwert, der im Himmel belohnt wird.
Mhm. Ich denke auch, eine Pflanze, die wächst oder stirbt. Unser Glaube wächst oder stirbt. Ja? Und das ist die Art, wie er wachsen kann, wenn wir uns wirklich auch mit Jesus beschäftigen.
Also eine schöne Ermutigung, die uns da Ellen White weitergibt. Beschäftigen wir uns ganz bewusst, ganz konzentriert mit Jesus. Unser Glaube wird stärker, unsere Liebe vertieft und wir werden erfüllt sein mit seinem Geist. Was gibt es Schöneres? Das ist unser Wunsch auch für euch, liebe Zuseher und Zuhörer. Wir wollen zum Schluss noch ein Gebet sprechen. Liebe Yvonne, darf ich dich bitten, mit uns zu beten?
Unser treuer Heiland, danke, dass du uns in deinem Wort so viele Glaubensvorbilder schenkst, deren Geschichten wir lesen können, wo jeder von uns sich wiederfinden kann und aus denen wir Kraft nehmen, weil wir sehen, der hat es geschafft, der hat es geschafft. So wächst unsere Zuversicht, dass du es auch mit uns schaffen wirst, Herr Jesus. Und wir wollen dir heute bekennen, Herr. Wir wollen gern unseren Blick abwenden von allem anderen, was es hier auf dieser Welt gibt. Und wir wollen gern ganz konzentriert dich anschauen, über dich nachdenken, mit dir eine immer tiefere Beziehung eingehen, damit du wirklich unseren Glauben vollenden kannst. Und Herr Jesus, darum bitten wir dich, denn wir wollen dich bald sehen und mit dir endlich die Ewigkeit verbringen. Herr, danke, dass wir das hier schon beginnen können. Amen.
Amen.